Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Ich begrüße herzlich Anja Peck. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie leiten die Forstdirektion in Freiburg. Wann waren Sie denn zuletzt im Wald?
Ich war letzte Woche im Wald.
Und wenn Sie in den Wald gehen, worauf schauen Sie als erstes? Wo geht Ihr Blick zuerst hin?
Also im Moment geht er in erster Linie schon auf die Kronen und auch auf den Boden, um einfach auf den Waldzustand sich anzuschauen. Das ist nicht immer so. Manchmal bin ich auch einfach nur im Wald, ja, um zu entspannen, um draußen unterwegs zu sein. Aber im Moment ist es schon so, geht der Blick aufgrund der aktuellen Situation primär darum, wie es den Bäumen geht.
Ja, und ich vermute, wenn Sie Krone sagen und Boden auch hinsichtlich der Trockenheit, die setzt den Bäumen zu, dann kommen Käfer dazu, Stürme. Was sind denn gerade so die allergrößten Herausforderungen? Es gibt ja viele.
Ja, die größten Herausforderungen sind sicher jetzt einfach die vergangenen letzten 3 Sommer. Also wenn man diesen jetzt schon als vergangen zählen möchte. Es war einfach wahnsinnig trocken und unheimlich heiß. Das ging 2018 los. Wir hatten in Baden-Württemberg das Glück, dass wir eigentlich noch mit ganz guten Bodenwasservorräten Anfang von 2018 gestartet sind. Deshalb hat man es im Wald 2018 schon gesehen, aber noch nicht so stark bei uns in Baden-Württemberg wie an anderen Stellen. Leider hatten wir dann auch ein sehr warmen, trockenen Jahr 2019 und 2020 jetzt nochmal. Und dazu kam, dass wir immer Stürme hatten. Jetzt nicht so große wie Lothar, aber kleinere, sowohl 2018 als auch jetzt diesen Winter. Das war der Sturm Sabine. Und an dem Sturm Sabine war das für den Wald kritische, dass es nicht große Flächen waren, sondern ganz viele, wir nennen das Einzel- und Nesterwürfe. Also es sind, wenn einzelne Bäume umfallen oder kleine und die sehr verstreut sind und das ist halt ideal für einen Borkenkäfer. Und dann war ein sehr warmes Frühjahr und dann kamen der Borkenkäfer und die Sturmflächen optimal aufeinander und leider zum Leidwesen des Waldes.
Dann kann der sich so richtig schön durchfressen, vermutlich, genau. Der Borkenkäfer. Wenn Sie dem Wald eine Note geben sollten, der aktuelle Zustand, welche Note würden Sie vergeben?
Oh, das würde ich so pauschal, ist das ganz schwierig, weil die Verhältnisse sind ganz unterschiedliche. Also wir haben Bereiche im Land, da sind die Schäden gerade sehr groß, nicht nur an der Fichte, auch an Laubbäumen. Da wäre man wahrscheinlich bei etwas gefährlicheren Einstufungen. Wir haben aber auch Bereiche im Land, da muss man sich mit dem Thema beschäftigen. Da sind wir aber noch im, ja, sagen wir im grünen oder zumindest im orangenen Bereich. Da ist eher die Frage, was passiert in der Zukunft? An was müssen wir denken?
Ja, das ist ja auch so unterschiedlich zu bewerten. Sie sagen es gerade. Ich war auch im Sommer, war ich unterwegs im Sauerland und war ganz schockiert, wie viele Fichtenwälder dort schon komplett vertrocknet sind. Das kann man so auf Baden-Württemberg natürlich auch nicht als Blaupause anwenden, weil es von Region zu Region unterschiedlich ist. Wie stehen wir denn insgesamt gesehen in Baden-Württemberg da? Lässt sich dazu etwas sagen?
Also wir stehen da schon vor sehr großen Herausforderungen und ich will jetzt auch nicht sagen, dass es bei uns einfach alles besser ist, aber im Verhältnis tatsächlich zu den Gebieten, die Sie auch genannt haben, auch Richtung Harz oder auch was man aus dem Bereich Brandenburg, Lüneburger Heide gesehen hatte, stehen wir noch, ja, ich will nicht sagen mit einem blauen Auge, aber mit einem deutlich violetten Auge da. Das hat einmal die Ursache, dass es bei uns einfach 2018 zu Beginn noch nicht ganz so trocken war. Wir regional auch immer wieder Regen hatten. Das liegt daran, dass wir einen sehr hohen Anteil an Mischwäldern haben in Baden-Württemberg. Und es liegt auch daran, dass wir, es hängt auch immer vom Boden ab, dass es dort zum Teil doch deutlich trockenere Böden gibt, die dann auch schlechter Wasser speichern können.
Der Wald steht vor großen Herausforderungen. Wenn Sie auf den Wald schauen und Zukunftsszenarien entwickeln, auf welche Zeiträume schauen Sie da?
Ja, der Wald ist ja ein sehr langlebiges Ökosystem. Also es ist nicht wie jetzt vielleicht im heimischen Garten, dass man sagt, das blüht dann nächstes Jahr, sondern wir denken da schon in Zeiträumen von 100 und 200 Jahren. Und gerade mit Blick auf die Klimaveränderungen, was ja auch einen Zeitraum in Anspruch nimmt, ist es für uns wichtig zu überlegen, wie kommt der Wald mit den klimatischen Verhältnissen in 100, in 200 Jahren klar? Und an was müssen wir daran denken? Vor allem, weil wir ja davon ausgehen müssen, das ist ja nicht wie mit dem Lichtschalter umgestellt. Also wir haben dann das Klima von den 100 Jahren sofort, sondern das entwickelt sich ja. Das heißt, wir müssen den Wald auch begleiten auf diesem Weg. Und da können wir uns nicht jedes Jahr umentscheiden, sondern da müssen wir ja mit viel Ja, mit vielen unterschiedlichen Gedanken uns überlegen, was die richtigen Konzepte sind.
Ja, ein ganz komplexes Thema. Wenn Sie da auf Alternativen schauen, denn es heißt ja so oft, die Fichte ist dem Wald nicht mehr gewachsen und eigentlich stamme sie gar nicht von hier, sondern aus Skandinavien. Was sind denn dann Alternativen? Was sind heimische Bäume?
Ja, die Fichte wurde bei uns gepflanzt, einfach auch, weil man den Bauen Rohstoff gebraucht hat. Sie kommt schon auch natürlich in Morandbereichen vor, aber nicht in der Verteilung, wie wir sie jetzt haben. Wir haben eine Reihe heimischer Baumarten wie Laubbäume, die bei uns, wenn wir jetzt gar nichts tun würden, vorkämen. Und trotzdem muss man natürlich immer sehen, wie entwickelt sich das Klima jetzt weiter. Da gibt es verschiedene Szenarien vom Weltklimarat. Und die haben, wir haben uns mal zwei rausgepickt mit unserer Forschungsanstalt. Einmal geht das eine Szenario davon aus, wir erreichen dieses 2-Grad-Ziel noch, also Maßnahmen greifen. Und das andere geht davon aus, es geht so weiter wie bisher. Und das ist hochgerechnet auf 50 Jahre und auf 100 Jahre jeweils.
Wie sind da die Unterschiede?
Die Unterschiede sind ganz gravierend, weil wenn man das Szenario nimmt, die Maßnahmen greifen, das heißt aber, sie müssten jetzt greifen, damit sie ab Mitte des Jahrhunderts wirken, und man schaut sich dann das Jahr 2050 an, dann ist nicht alles im grünen Bereich, aber dann denkt man noch, naja, damit könnte man klarkommen. Schaut man sich das auf 2100 an, sieht schon anders aus. Und jetzt muss man aber fairerweise natürlich auch davon ausgehen, dass es vielleicht nicht so kommt. Und wenn man dann dieses, ich sag mal, Worst-Case-Szenario nimmt, dann sieht's doch sehr anders aus. Und unsere Hauptbaumarten, die wir hier haben, das sind die Fichte, die Buche, die Tanne und die Eiche, mit denen wir, sind die häufigsten Baumarten im Wald, über die ganze Fläche. Da merkt man schon, dass die an ihre Grenzen kommen. Die Fichte natürlich zuerst und am meisten, aber eben auch in Teilen die Buche, was wir bisher so nicht auf dem Schirm hatten.
Und das ist hochinteressant, diese Daten, die Sie da erfasst haben. Und die Kollegen aus der SWR-Datenanalyse haben diese Zukunftsszenarien auch mal online erstellt mit Prognosen. Da kann jeder mal reinschauen, wie es für seine Gemeinde aussieht. Fazit, Sie haben es gerade gesagt, für die Fichten sieht es schlecht aus. Wenn Sie planen, wie der Wald in den nächsten Jahrzehnten aufgestellt sein könnte, wie kriegen Sie raus, welcher Baum in Zukunft am besten passt? Sie haben schon gesagt, ja, wir dachten, mit der Buche sähe es ganz gut aus. Ist aber doch nicht in allen Fällen so.
Also planen tun primär die Eigentümer des Waldes, also nicht wir, wir beraten von der Forstdirektion, die Gemeinden oder auch die Privaten, wenn sie es möchten. Aber wie kriegen wir das raus? Da gibt es verschiedene Grundlagen, die einem ganz gut helfen, das einzuschätzen. Das eine ist die sogenannte Standortskartierung. Standortskartierung muss man sich so vorstellen, das ist, wie sieht der Boden aus? Da läuft jemand durch den Wald, macht alle 50 Meter mit einem sogenannten Bohrstock. Das muss man sich wie ein dickes Röhrchen vorstellen, nur aus Stahl. Das haut man in den Boden, zieht es wieder raus und da bleibt der Boden drin hängen. Und dann sieht man, was da für ein Boden ist. Und darauf kann man Rückschlüsse treffen, welche Bäume damit gut klarkommen können. Das ist verbunden mit einer sogenannten Baumarteneignungstabelle, wo man sagt, okay, die Baumart kommt da gut klar oder sie kommt weniger gut klar. Und dazu haben wir jetzt eben auch noch die Karten der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt, die auch diesen Klimaentwicklungsaspekt mit einbeziehen. Die gab es schon vor 10 Jahren, aber die neuen Karten tun jetzt eben auch diese neuen Klimaszenarien abdecken und sind auch mit etwas mehr dynamischen Prozessen hinterlegt. Und das eben halten wir übereinander. Schauen natürlich auch erstmal, was kommt von alleine da bereits von Natur. Und auf der Basis kann man dann eine Entscheidung treffen. Aber natürlich entscheidet zum Schluss der Eigentümer, aber er ist gut beraten, das in einer Form zu machen, dass es auch Zukunftschancen hat.
Also da entnehme ich Ihren Worten so pauschal, wie es aus dem Landwirtschaftsministerium klingt, man könne die Douglasie alternativ anpflanzen. So pauschal kann man das gar nicht sagen, weil die Böden überall unterschiedlich sind. Lässt sich denn eine Baumart herausfinden, wo Sie sagen, ja, die wäre für viele Bereiche passend?
Ja, das ist schwierig. Also die Douglasie ist schon eine Baumart, die mit auch mehr Trockenheit gut klarkommt. Von dem her ist das schon eine Option. Für ganz Baden-Württemberg nicht, weil wir haben zum einen die Rheinebene, da haben wir sehr sandige Böden, da ist es sehr trocken, da ist es sehr heiß. Wir haben den Hochschwarzwald mit deutlich höheren Niederschlägen, ganz anderen klimatischen Voraussetzungen. Das gleiche gilt wieder Neckarland, Weinbaugebiet. Von dem her kann man so pauschal nicht sagen, aber wir versuchen oder wir empfehlen, dass wir zunächst mal mit den Baumarten, die bei uns von Natur aus vorkommen und mit denen man einfach auch gute Erfahrungen gemacht hat, erstmal schaut, was geht da. Also nicht da wild rum experimentieren. Gleichzeitig aber sich schon auch Gedanken zu machen, weil wenn Sie im Internet die Karten sehen, dann sehen Sie ja, mit unseren eigenen Baumarten wird es an manchen Stellen auch knapp. Schauen, welche heimischen Baumarten haben wir, die bisher vielleicht noch nicht so verbreitet sind, aber ganz gut klarkommen.
Zum Beispiel?
Das kann der Ahorn sein, das kann die Hainbuche sein, das kann Linde sein, kann Kirsche sein, Eiche haben wir aber auch schon. Diese Baumarten, mal eine Nuss. Das ist erstmal die erste Option. Dann auch Baumarten, die zwar hier bisher nicht heimisch sind, aber mit denen man über sehr viele Zeit, wie Douglasie, seit 140 Jahren Erfahrung hat, oder Roteiche. Und dann fangen wir an, aber natürlich nicht im großen Stil, weil man sich daran tasten muss, zu schauen, was ist denn in unserer Nachbarschaft? Gibt es Baumarten, die wir haben, die vielleicht in südlicheren Bereichen wachsen, kommen die besser klar? Bis hin zu ganz anderen Überlegungen, aber das sind nie große Flächen, sondern da tastet man sich ran mit den Erfahrungen aus Versuchsflächen der Forschungsanstalt.
Wie wichtig ist es, dass sich die Baumarten mischen, dass es nicht mehr solche Plantagenanpflanzungen sind?
Ja, ich tue mir schwer mit dem Wort Plantagenanpflanzungen, weil wir in Baden-Württemberg nach der Bundeswaldinventur um die 90% Mischbestände haben, 70% sind auch sehr stark gemischt. Aber trotzdem, Mischung ist, glaube ich, schon das Wichtige, weil man muss sich das vorstellen, wir haben Prognosen, wir sehen Dinge voraus, aber keiner weiß hundertprozentig, wie es in 100, 200 Jahren ist. Wir wissen auch nicht, was auf dem Weg dahin noch passiert. Und deshalb ist es, glaube ich, wichtig, dass wir wirklich Mischbestände haben, auch mit verschiedenen Baumarten. Wir haben ja jetzt auch gemerkt, zum Beispiel bei der Esche, einer heimischen Baumart, hat jetzt gar nichts mit dem Klimawandel zu tun. Kam ein Pilz, das falsche weiße Stängelbecherchen aus Südostasien. Den gibt's auch heimisch bei uns, aber jetzt kam halt der aus Südostasien. Und seitdem haben wir flächig Probleme und die Esche stirbt ab. Niemand von uns weiß, ob das irgendeiner Baumart bei uns auch passieren wird. Und deshalb ist es einfach wichtig, man kann es auch Risikostreuung nennen, sich da breit aufzustellen.
Wie viel Anteil nehmen denn Borkenkäfer und Eichenprozessionsspinner aktuell in ihrer Arbeit ein?
Ja, sie sind ein Teil der Schäden. Also es gibt natürlich einfach auch Trockenschäden, sehen wir jetzt an der Buche. Und es gibt Insekten, die jetzt nicht primär die Bäume befallen, aber eben jetzt gestresste und geschwächte Bäume mehr befallen. Da kommen dann viele verschiedene Faktoren zusammen. Wir nennen das dann immer so Komplexerkrankung, wenn es ganz viele verschiedene Faktoren sind. Der Borkenkäfer ist im Moment schon bei der Fichte das Hauptproblem, weil da einfach jetzt sehr hohe Insektenzahlen, weil Insekten finden es super, wenn es heiß ist, da vermehren die sich schnell und trocken. Und Bäume leiden eben dann unter der Trockenheit, das ist da zusammengekommen und das ist bei der Fichte gerade das Hauptproblem. An der Eiche haben wir schon auch, ja, wir nennen es Insekten- oder Schaderreger, das ist einer davon der Eichenprozessionsspinner, den Sie gerade genannt haben. Bei der Eiche ist es eher so, dass wenn da immer wieder die Blätter gefressen werden von den Raupen dieser Schmetterlinge, dann werden die schon auch geschwächt, wenn das mal 2, 3 mehr Jahre geht. Aber speziell der Eichenprozessionsspinner ist jetzt nicht so sehr ein Problem des Waldes, schwächt zwar, aber der regeneriert sich auch wieder, sondern eher für uns Menschen, weil die Raupen, die haben so kleine Härchen auf ihrem Rücken.
Können Allergien auslösen.
Genau, und ja. die brechen gerne ab. Und sind mit einer Flüssigkeit gefüllt und das löst Allergien aus.
Bleiben wir kurz noch beim Borkenkäfer. Wie würde sich denn ein gesunder Baum normalerweise gegen so einen Befall wehren?
Ja, es ist so, das macht er durch, also der Borkenkäfer versucht sich praktisch, Borke heißt er, in die Borke, in die Rinde einzubohren. Und der Baum reagiert dann normalerweise mit einem Harzfluss. Also der verstopft einfach von innen dann das Loch, damit er da nicht reinkommt. Und es hängt auch damit zusammen, wie gut wasserversorgt die sind. Das kann man sich vorstellen. Einfach ein Baum, der fit ist, der vital ist, gut wasserversorgt ist, dem fällt es da leichter.
Aufgrund der Trockenheit hat er den Harz nicht mehr ausreichend und es funktioniert nicht.
Genau. Und die Menge der Käfer macht natürlich auch einen Unterschied. Das ist, ja, wie bei uns Menschen, pusten einen ein paar Bakterien an, ist was anderes, wenn plötzlich ganz viele kommen.
Was sind die natürlichen Feinde des Borkenkäfers? Hat er welche?
Regen, Regen, Regen. Also, nee, es gibt natürlich, es ist schon auch so, irgendwann wird der Brutraum eng und es gibt schon auch welche, wenn es feucht ist, dass die dann auch mal verpilzen. Aber wenn man ehrlich ist, ist es tatsächlich, was uns am meisten helfen würde, wäre, wenn es einfach viel regnet, wenn es nass, kalt und feucht ist.
Hätte es was genutzt, wenn die Fichtenwälder weiter auseinander stünden?
Das ist eine gute Frage, ich glaube nicht. Also sagen wir so, weiter, wenn die Wälder, nicht die Bäume, sondern die Wälder weiter auseinander sind, kommt natürlich irgendwann eine Entfernung, wo man sagt, wie weit fliegt der Käfer noch? Aber
das ist... Lässt sich schlecht sagen, ja. Die SWR1-Hörerinnen und Hörer schalten sich auch ein, zum Beispiel Elfie Potts hat uns geschrieben und sie fragt nach dem asiatischen Springkraut, das kennen bestimmt viele, das wächst wirklich viel an Bachläufen und Co. Und sie sagt, ja, das vertreibt doch auch sicherlich die heimischen Pflanzen. Haben Sie darüber irgendwelche Erkenntnisse? Sie fragt auch noch, wie es sich da mit dem Wasserhaushalt verhält.
Also das asiatische Springkraut kennen wahrscheinlich viele. Ich höre einfach auch allein aufgrund der Farbe, mit der es blüht und weil es Spaß macht, da drauf zu drücken, wenn es da aufspringt. Es ist schon so, das ist eine, wir nennen es invasive Art, die kommt nicht von uns, kommt von woanders und verbreitet sich dann ganz stark und verdrängt damit heimische Pflanzen. Insbesondere jetzt aber mal am Bodenbewuchs, noch nicht die Bäume, was Frage ist, wenn kleine Bäumchen drunter wären, wie sich es da auswirkt. Von dem her ist es jetzt im Moment für den Wald noch nicht das Problem, aber für das Gesamtökosystem schon. Am Boden. Was es zum Wasserhaushalt bedeutet, muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich jetzt auf die Schnelle überfragt, da müsste ich mich selber erst kundig machen.
Gibt es denn Initiativen dagegen vorzugehen?
Also es gibt immer, jetzt weniger von forstlicher Seite, oft von lokalen Ebenen, es gibt NABU-Ortsgruppen, es gibt auch sonst Dinge, wo man es versucht. Es ist aber gar nicht so einfach, weil die, es wurzelt sehr tief, das kriegen sie nicht so einfach wieder los. Das ist auch das Problem an diesen invasiven Arten. Das müssen sie fast ausgraben und das klappt dann nicht. Also ich glaube, wir werden mit dem leben müssen. Die Frage ist, in welchem Umfang.
Anja Peck, als Chefin der Forstdirektion in Freiburg, können Sie das sagen? Wie verteilt sich das? Wem gehört der Wald?
Ja, der gehört ganz, ganz vielen bei uns in Baden-Württemberg. Ist in anderen Bundesländern auch so. Die prozentualen Anteile sind ein bisschen unterschiedlich. 40% unserer Waldfläche gehört den Gemeinden, also in Städten und Gemeinden. Wir haben 1100 Gemeinden. Also denen gehört 40% der Fläche. 36% gehören privaten Leuten. Und 24% dem Land Baden-Württemberg. Und was ganz interessant bei den privaten Waldbesitzern ist, das ist jetzt, es gibt ein paar wenige große, aber wir haben in der Summe 260.000 Waldbesitzer in Baden-Württemberg, private. Und davon haben 90% weniger als 5 Hektar Wald. Und im Durchschnitt hat der Waldbesitzer, der private, bei uns 2,5 Hektar. Und die aber auch nicht am Stück, sondern auf 3 oder noch mehr einzelne Parzellen nennen wir das. Also kleine Grundstücke verteilt.
Wie lassen die sich denn gut bewirtschaften? Das klingt ja erstmal sehr herausfordernd.
Ja, das ist eine Herausforderung, vor allem in den Gebieten, wo durchs Realteilungsgebiet, Realteilung heißt, die Waldfläche wird immer unter allen Kindern gleich verteilt und nicht nur an den Hoferben oder die Hoferbin. Da entstehen dadurch natürlich immer kleinere Flächen und oft leben die Waldbesitzer auch gar nicht mehr vor Ort. Manche wissen gar nicht, wo ihr Wald ist. Es gibt aber auch viele, gerade auch landwirtschaftliche Betriebe, die kennen den noch und kennen den sehr gut. Wenn die Leute noch Ahnung haben, machen sie natürlich Dinge auch selber. Ansonsten bieten wir von den unteren Forstbehörden, das sind die Forstämter bei den Stadt- und Landkreisen, an, die Waldbesitzer zu beraten und wenn sie es möchten, auch zu betreuen, also bei der Bewirtschaftung zu helfen. Das wird auch durch Förderung unterstützt. Und dann gibt es, was auch eine ganz wichtige Sache ist, sogenannte Zusammenschlüsse, dass sich also so kleine Private zusammenschließen und sagen, bestimmte Tätigkeiten, die möchten wir gemeinsam machen.
Was sind denn die häufigsten Fragen, die da auf Sie zukommen, wenn jetzt jemand ein Stück Wald erbt? Vor welchen Fragen steht der?
Also manche Leute fragen aber eher das Forstamt, jetzt nicht bei uns, wo ist denn der genau? Und gerade wenn es kleine Flächen sind, weil man vielleicht mal mit den Großeltern dort war, aber dann nicht mehr. Im Moment ganz viele, was soll ich machen, wenn ich Schäden habe? Ja, das ist eigentlich mit die häufigste Frage. Wer kann mir da jetzt helfen und was soll ich machen, was empfehlen Sie mir?
Und wie ist das, kann ich jederzeit rein in den Wald oder könnte jemand, der Eigentum hat, sagen, nee, das ist mein Wald?
Nee, das geht nicht. Also wir haben im Landeswaldgesetz das freie Betretensrecht des Waldes. Also der Wald gehört Leuten, aber jeder darf zum Zwecke der Erholung, heißt es im Gesetz, den Wald betreten und besuchen. Sperren darf man den Wald zur Gefahrenabwehr. Also wenn jetzt da Holzerntemaßnahmen stattfinden oder die Schäden so groß sind, dass da eine Gefahr ist, wenn sie durchlaufen, dann kann man den vorübergehend sperren. Oder eine junge Kultur, wenn die gesperrt ist, aber die ist dann eigentlich eher, damit da die Rehe nicht reinlaufen und die Pflanzen fressen. Aber sonst können Sie nicht sagen, ich mache einen Zaun drumherum, ist meiner, darf keiner rein.
Also der Wald ist für alle da. Sie sind auch noch gleichermaßen die Vorsitzende des Naturparks Schönbuch. Was ist denn da anders als im Forst?
Ja, so pauschal kann man es nicht sagen. Naturparke sind Großschutzgebiete. Haben wir 7 Stück in Baden-Württemberg. Ich meine, deutschlandweit gibt es, glaube ich, 104. Und beim Naturpark geht es um den Erhalt der besonderen Kulturlandschaft. Also es geht nicht nur um Wald, sondern es geht um den Erhalt der Kulturlandschaft dort. Und der Naturpark Schönbuch erstreckt sich so ganz grob hier, ja, vor der Haustür von Stuttgart, zwischen Böblingen, Waldenbuch, Tübingen, Reutlingen, Herrenberg, da dazwischen ist eins der größten Naherholungsgebiete, ist in Baden-Württemberg der Naturpark mit dem höchsten Waldanteil. Und es ist ein geschlossenes Waldgebiet. Aber es geht da wirklich nicht nur um Forstwirtschaft, sondern Naturparke haben einmal das Ziel Naturschutz und auch Landschaftspflege. Sie haben aber auch das Ziel Erholung und nachhaltigen Tourismus. Sie haben auch das Ziel, für Bildung zu sorgen. Zum Beispiel haben wir jetzt die erste Naturparkschule auf den Weg gebracht in Waldenbuch. Und also die erste für den Naturpark Schönbuch. Es gibt im Schwarzwald schon mehrere. Und es geht auch um regionale Entwicklung, also regionale Produktketten. Viele kennen ja auch Streuobst-ähnliche Aktionen. Also es geht nicht nur um Wald im Naturpark.
Also da auch wieder ein großes, komplexes Thema. Und jetzt gibt es auch noch den Nationalpark. Naturpark und Nationalpark werden häufig verwechselt. Ja. Warum?
Weil es ähnlich klingt.
Und wie unterscheidet es sich?
Ja, eben beim Naturpark geht es tatsächlich um die Kulturlandschaft, so wie sie ist, und um nachhaltige Entwicklung dieser Kulturlandschaft. Beim Nationalpark geht es darum, dass man auch größere Flächen sich selbst überlässt und schaut, wie sich die Natur dort entwickelt.
Was wäre denn jetzt mit so einer Fläche, wenn Sie sagen, im Nationalpark angenommen, in 100 Jahren sieht der wie aus? Da machen Sie doch wahrscheinlich auch schon Forschungen zu, oder?
Ja, es läuft schwerpunktmäßig bei der Nationalparkverwaltung, nicht bei uns. 100 Jahre ist für einen Wald nichts. Das ist nicht mal eine Waldgeneration. Da wird es jetzt davon abhängen, was da an, ja, vielleicht auch an Borkenkäfer, an Sturmwürfen sein wird. Dann wird es davon abhängen, wenn man nichts macht. Ich meine, alte Bäume Samen aus, da kommen erst einmal natürlich die Samen von den Bäumen, die da waren. Da wird sich langsam verändern und entwickeln, aber... Ja, wir werden es eigentlich nur sehen, wenn solche Störungen da sind, wie der in 1, 2, 3, 4 Baumgenerationen aussieht. Theoretisch wäre irgendwann auf großen Flächen bei uns, außer den Moorbereichen, wo auch Fichte ist, viel Buche und auch Tanne. Aber da denken wir in vielen, vielen 100 Jahren. Da denken wir nicht an übermorgen.
Und wenn wir an die Vergangenheit denken, wie sah das ganz früher aus? Ich habe gelesen in der Vorbereitung, wir hatten Laub-Urwälder, aber einen Zeitpunkt kann ich Ihnen jetzt dazu nicht liefern. Sie können es vielleicht einordnen.
Ja, also klar, es gab da noch Eiszeiten und andere Zeiten, aber bei uns würde auch heute überwiegend, nicht überall, aber überwiegend Laubbäume wachsen, vor allem die Buche. Es hängt jetzt natürlich auch stark davon ab, was das Klima verändert sich im Moment ja in Zeiträumen. Das ist so viel schneller als eine Baumgeneration. Das ist im Moment unser Problem. Also wenn wir wieder bei den Käferchen oder Schmetterlingen sind, die können sich recht schnell entwickeln. Die haben manchmal 3, 4 Generationen in einem Jahr. Ein Baum braucht eben entsprechend lange und der Wald auch. Und von dem her, unsere Entwicklung, warum wir sind eine Kulturlandschaft, wir sind sehr dicht besiedelt. Und der Wald musste eigentlich immer weichen, wenn der Mensch kam, weil der musste von was leben. Also der kam dann, da hatten wir noch nicht so viel Industrie, hat sich niedergelassen, hat Landwirtschaft gemacht. Die guten Böden waren dann erst einmal landwirtschaftlich. Später waren es dann natürlich Gemeinden. Noch viel später kam die Industrie, die dann auch einen sehr starken Holzbedarf hatte als Brenn- und Baustoff, gerade auch im Bergbau. Und durch diese ganzen Dinge sind unsere heutigen Wälder entstanden.
Wenn Sie auf Ihren Terminkalender schauen, was steht da jetzt für die nächsten Tage alles drin?
Ja, für die nächsten Tage habe ich mir vorgenommen, sofern es aufgrund der Corona-Bestimmungen und Bedingungen und der lokalen Situation möglich ist, dass ich verschiedene Forstämter besuche und mich da einfach auch über die Situation informiere. Da geht es um die Waldschäden, geht auch um andere Themen. Aber das steht diese Woche noch auf dem Programm.
Wo sind Sie da überall?
Da bin ich in Heidenheim und Göppingen morgen, am Donnerstag im Neckar-Odenwald-Kreis und am Freitag in Freudenstadt. So zumindest der Plan heute noch.
Ja, abwarten, ich drücke die Daumen, dass das klappt. Wie viel Zeit verbringen Sie denn grundsätzlich im Wald? Da gehört ja bei Ihnen wahrscheinlich auf der einen Seite viel Verwaltung dazu, auf der anderen Seite ist es auch wichtig, in den Forst zu gehen.
Ja, weniger als mir persönlich lieb wäre. Das ist, man hat ja fast studiert, weil man eigentlich auch draußen sein möchte. Da war ich als Forstamtsleiterin oder im Außendienst deutlich mehr draußen wie jetzt. Es bringt einfach die Tätigkeit mit sich. Also im Moment sind tatsächlich viele Besprechungen, viel auch im Büro. Aber ich versuche, so gut es geht, auch draußen zu sein, mir einen Überblick zu verschaffen, eben auch über die sehr verschiedenen Verhältnisse in Baden-Württemberg.
Eine Frage, die häufig gestellt wird beim Wald, der Wald als Klimaretter. Stimmen Sie dem zu? Ist der Wald Klimaretter?
Ja, aber er rettet es nicht alleine. Also als Betroffener, das haben wir ja jetzt in den letzten, ich glaube, eine Stunde oder anderthalb Stunden gehabt, da wo es einfach auch um die Schäden ging. Also der Wald leidet natürlich unter der Klimaveränderung. Aber er kann auch einen Beitrag leisten. Aber er wird es nicht alleine stemmen. Das müssen schon wir dann machen. Er ist zum einen aufgrund seiner ganzen ökologischen Funktion, wegen Wasserhaushalt, Schattenspenden, diese Dinge. Und er speichert CO2. Das kommt durch die Photosynthese. Also wenn er wächst, findet Photosynthese über die Blätter statt. Da wird CO2 der Atmosphäre entnommen und das Kohlenstoff im Holz gespeichert und der Sauerstoff geht wieder in die Luft. Also wenn Wald wächst, speichert er CO2. Wir nennen das eine Senkenfunktion. Das ist so im Schnitt eine knappe Tonne je Kubikmeter Holz. Aber das sind in Deutschland wahrscheinlich vom Ausstoß nur etwa 10-15%, die der Wald da einsparen kann. Und weiterhin ist es dann im Holz gespeichert und deshalb machen wir auch immer Werbung dafür, dass man auch wirklich Holz verwendet als nachwachsenden ökologischen Rohstoff und auch heimisches Holz.
Und was bedeutet dann das nachhaltig Wirtschaften? Was heißt das ganz genau?
Nachhaltigkeit ist ein Begriff, der wurde vor 300 Jahren von einem Herrn von Karlowitz definiert. Der war Förster, aber vor allem war er für den Bergbau zuständig in Sachsen. Und der ist damals, ist man noch durch die Wälder geritten, der hat festgestellt, oh, da wird jetzt mehr Holz für den Bergbau abgeholzt, als wir mittelfristig brauchen. Wir müssen da ein bisschen besser planen. Damals ging es darum, dass wirklich nur so viel Holz geerntet wird, wie nachwächst. Inzwischen ist die Nachhaltigkeit, und zwar nicht erst jetzt, schon die ganzen letzten Jahrzehnte, es ging eigentlich so Ende der 60er los und ab den 90ern dann auch fest definiert. Nachhaltige Waldwirtschaft heißt, dass wir auf die Naturnähe achten, dass wir mit Mischbaumarten achten, dass wir Bäume nehmen, die auf den Standort passen, dass die Bewirtschaftung pfleglich ist, dass man viel mit Naturverjüngung arbeitet und dass der Wald alle Funktionen, und dazu gehört nicht nur, dass Holz nachwächst, sondern auch die Erholungsfunktion, von der wir es schon hatten, die ganzen sozialen Funktionen und auch die ökologischen Funktionen, ist es Klimaschutz, ist Wasserschutz, ist Bodenschutz, dass er die alle auch erfüllen kann.
Wie glauben Sie, verhält sich das in Zukunft? Also das Verhältnis zwischen Ertrag und zwischen all den anderen Faktoren, die Sie jetzt genannt haben?
Die Frage ist immer, was ist Zukunft? Das kann man ganz schwer sagen, vor allem, weil wir ja nicht wissen, was zukünftige Generationen für Anforderungen an den Wald haben. Also auch als in der Industrialisierung oder nach den Reparationshieben unsere Vorgänger Fichten gepflanzt haben, haben die das ja nicht gemacht, weil sie wussten, dass die mit dem Klima nicht klarkommt, sondern weil man damals Bauholz gebraucht hat und weil man die Flächen wieder bewalden wollte. Und deshalb ist das eine nicht ganz einfache Frage, diese pauschal zu beantworten. Letztendlich muss der Eigentümer das entscheiden, aber im Rahmen dieser Vorgaben vom Landeswaldgesetz, dass der Wald alle Funktionen weiterhin erfüllen muss. Und da kann der Schwerpunkt ein bisschen unterschiedlich sein, je nachdem, ob Sie vielleicht eine Gemeinde sind, im hier Verdichtungsraum Stuttgart, die sagt, für meine Bevölkerung, ich möchte auch Holz nutzen, aber für mich spielt die Erholung eine ganz große Rolle oder eine ökologische. Es kann aber auch sein natürlich, dass ihr ein land- und forstwirtschaftlicher Betrieb ist, der sagt, okay, mein Nachfolger braucht vielleicht auch mal Einnahmen aus dem Wald.
Seit diesem Jahr leiten Sie die Forstdirektion in Freiburg. Sie sind in Südbaden geboren. Ist das ein Traumjob?
Ja, unumwunden ja. Für mich auf jeden Fall.
Was macht diesen Job zum Traumjob?
Ja, für mich ist einfach... Also es ist ein Traumjob, weil man einfach viel mit dem Wald zu tun hat und viel mit der Natur zu tun hat. Und weil es ein Beruf ist, wo man sich einfach auch viel Gedanken für die Zukunft, künftige Generationen machen kann. Ich wollte immer was mit der Natur machen. Das war bei mir schon relativ früh klar. Und mit dem Forstberuf habe ich das gefunden, was zu mir passt und wo ich da auch die richtige Mischung habe, aus einerseits mit dem Wald zu tun zu haben und was ich selber auch gerne habe, einfach auch im Gespräch mit anderen Behörden, aber auch mit der Bevölkerung zu sein und für die Themen zu sensibilisieren.
Sie sind im Forsthaus groß geworden, sind also auch gleichermaßen mit den Problemen groß geworden, haben viel mitbekommen. Wenn Sie das vergleichen, was Sie da früher gehört haben und was jetzt Ihre Aufgabe ausmacht, was hat sich da maßgeblich verändert?
Naja, vieles und manches ist gleich geblieben, einfach weil der Wald sich ja nicht von heute auf morgen verändert. Da sind dann 20, 30, 40 Jahre nicht viel. Und manche Themen kommen einfach immer wieder. Trotzdem ist natürlich auch bei uns vieles schnelllebiger geworden. Auch wir sind digitaler geworden. Und ich bin in einem Forstamt aufgewachsen, habe auch mal ein Forstamt geleitet. Das ist aber doch was anderes wie jetzt an der Forstdirektion. Da ist man einfach noch näher dran.
Was sind denn die Themen, die immer wieder kommen?
Ja, so Themen, die immer wieder kommen. Es kommt immer mal ein Sturm. Wir hatten ja auch Lothar und andere schon. Was uns umtreibt, ist, dass die Häufigkeit zunimmt und auch diese Orkanartigkeit, was auch mit dem Klima zusammenhängt. Themen, die immer sind, ist natürlich, welche Ansprüche es an den Wald gibt. Da gibt es immer verschiedene Anforderungen von verschiedenen Gruppen, auch aus der Bevölkerung. Das sind Themen, die begleiten uns immer. Und es begleiten uns natürlich auch immer die Fragen, wenn Naturverjüngung kommt, müssen wir noch ein bisschen was mitgeben oder überlassen wir das genau so, wie es ist? Solche Dinge.
Sie sind ja in der Beratung tätig. Wie nehmen denn die Menschen, denen Wald gehört, ihre Beratungen auf? Sind die aufgeschlossen dafür? Denn der Frust ist sicherlich auch groß.
Ja, also ich nehme es wahr, dass sie sehr aufgeschlossen sind. Unsere Schwierigkeit ist im Moment einfach tatsächlich dem hinterherzukommen. Wir hatten es ja vorher, wie viele Kleinstprivatwaldbesitzer es gibt. Und im Moment sind einfach eben ganz, ganz viele Leute mit drängenden Fragen da, sodass es eher im Moment tatsächlich ist, rumzukommen und das alles leisten zu können. Es liegt einfach an der aktuellen Situation. Natürlich gibt es auch Leute, die das nicht möchten. Das gibt es immer, aber im Großen und Ganzen nehme ich das sehr positiv wahr.
Dann herzlichen Dank für Ihren Besuch in SWR1 Leute, Anja Peck.
Eins gehört, gehört.